Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute nochmals leider ein Thema aufgreifen. Es wird noch viel zu wenig darüber diskutiert und ich stehe halt einfach auch ein für eine oppositionelle Sichtweise. Nicht, dass es meine Meinung ist oder die Meinung unseres Fernsehsenders QS24. Nein, es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass wir eine oppositionelle Sichtweise darlegen in Ergänzung zum Mainstream. Und diese oppositionelle Darlegung dieser Sendung betrifft das Thema der kommenden Impfung oder Impfpflicht in gewissen Ländern sogar. Und ich möchte über diese Impfung einfach nochmals diskutieren mit einem versierten Arzt, mit einem hochangesehenen Wissenschaftler mit Weltruhm. Und das ist niemand geringer als der Dr. Dietrich Klinghardt, den ich hiermit wieder ganz herzlich bei uns im Studio begrüße. Hallo Dietrich.
Hallo Alex, danke.
Ja, wie ist dein Gefühl oder dein Wissensstand über das, was heute die Industrie, die gentechnischen Firma mit uns da anstellen wollen mit dieser Impfung? Um was geht's da? Was denkst du?
Also gut, erstmal möchte ich den Hintergrund ganz kurz nochmal darstellen. Und der Hintergrund war der, da es ja keine Therapie für diesen schrecklichen Virus gibt, ist die einzige Hoffnung die Impfung. Und erstmal, diesen Satz möchte ich erstmal klarstellen, dass ich habe ja schon bei dir auch schon drüber berichtet, schon vor 9 Monaten oder so, und habe meinen ersten Bericht zur Lage abgegeben als Arzt im Januar vor einem Jahr, dass wir eine fantastisch funktionierende Therapie haben mit Hydroxychloroquin und Ivermectin und anderen einfach schulmedizinischen Mitteln, dass wir diese Erkrankung super schön und billig in den Griff kriegen können. Inzwischen gibt es andere Methoden, Ozon, Chlordioxid und andere Sachen, wo man wirklich in 2-3 Tagen Leute über diese Schranke helfen kann, dass die Leute wieder in Richtung Gesundheit kommen. Das heißt, eigentlich aus unserer ärztlichen Sicht war schon klar vor einem Jahr, ja, eigentlich brauchen wir keine Impfung für eine Erkrankung, die relativ einfach zu behandeln ist. Jetzt kam aber Folgendes, dass von oben her, ich hatte bereits darauf hingewiesen, die Stimme kam, wir dürfen Hydroxychloroquin nicht verschreiben. Selbst in der Schweiz wurde es verboten für mehrere Monate, das war so Mai, Juni letzten Jahres, dass plötzlich wir Ärzte durften Mittel nicht mehr verschreiben, die es schon seit 60, 70, 80 Jahren gab. Und da wussten wir, dass der Wind aus einer ganz anderen Ecke kommt. Es verlieren heute jetzt gerade, habe ich heute einen Bericht gekriegt, 2 Ärzte in Kanada haben ihre Lizenz verloren, weil sie Ivermectin verschrieben haben. Das ist in anderen Ländern bereits anerkannt ist als tolle Heilmethode für den Coronavirus. Das wollte ich mal als Hintergrund sagen, oder dass der Grund, warum wir eine Impfung brauchen, der besteht gar nicht. Und dann zweitens, natürlich ist es die Entwicklung dieser Impfstoffe, wo Billionen oder Milliarden von Steuergeldern abgezweigt wurden. Und muss man jetzt mal ganz klar sagen, das sind Steuergelder, die normalerweise gesteckt werden in Schulen, in Kindergärten, in die soziale Versorgung. Diese Steuergelder wurden jetzt umgeleitet und den pharmazeutischen Firmen zur Verfügung gestellt, um diese Impfstoffe weiterzuentwickeln. Und dann das Letzte, was ich eigentlich an der Stelle sagen will, ist wichtig, dass die Impfstoffe, die es bis jetzt gibt, keine Impfstoffe sind im klassischen Sinn, sondern sind reine Gentherapie. Und da möchte ich ganz kurz was Persönliches sagen, was vielleicht auch, wo Leute sagen, ja, das ist meine Wahrnehmung vielleicht als Klinghardt eingeschränkt, oder? Aber meine Frau, mit der ich 20 Jahre zusammen war, hatte ein malignes Lymphom. Er hat sich dann selbst entschieden, zur Gentherapie nach China zu fliegen. Gentherapie sieht so aus, dass an ein Virus wird ein Stück Gen angehängt, das ein Mensch braucht oder eventuell brauchen könnte. Und der Virus infiziert dann die Zellen im Körper und trägt mit dieser Infektion diesen Genabschnitt in die Zelle vom Patienten. Und das ist das Prinzip von allen bisherigen Impfungen, sowohl Moderna als Pfizer als auch der AstraZeneca-Impfstoff. Und meine Frau verstarb damals, weil diese Virusinfektion nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, die ausgelöst war durch den Virus. Jetzt beim AstraZeneca, bei der Vakzine, die jetzt so ausgerollt wird, wird genau dieses Prinzip verwendet, dass ein Virus, ein Adenovirus, verwendet wird, um diesen kleinen Abschnitt von Messenger-RNA von dem angenommenen Coronavirus in die Zelle zu tragen, damit dieser Abschnitt dann dieses sogenannte Spike-Protein baut. Und wenn das Spike-Protein ausgeschieden wird aus der Zelle, entwickelt der Körper, wenn es gut funktioniert, Antikörper dagegen, die dann dazu führen, wenn diese Antikörper-Antwort mal etabliert ist, dass der Körper dann erkennt, wenn er gebissen wird von einem Coronavirus, dass sofort die Hilfe von unserem Immunsystem dazukommt und den Virus unschädlich macht.
Hört sich gut an. In der Theorie.
Ja, das ist mal einfach ein klein bisschen so eine Übersicht, oder? Und dass die Gentherapie relativ neu ist, sodass meine Frau damals gestorben ist. Wir waren getrennt und ich war nicht unter meiner Aufsicht, aber doch war ich sehr mit beteiligt und habe seitdem die Gentherapie sehr verfolgt und mache mir sehr, sehr viel Sorgen jetzt über die gegenwärtige Euphorie, was die Impfstoffe angeht. Und jetzt muss man auch mal sagen, wo kommt denn diese Euphorie eigentlich her, oder? Die Euphorie, die im Moment besteht, oder ist ja deutlich gezüchtet worden, oder einmal dadurch, dass uns Ärzten alle Mittel genommen wurden, um die Erkrankung zu behandeln. Das heißt, die Fälle, die ins Krankenhaus kamen, da gab es wirklich sehr viel schwere Fälle, und die wurden dann berichtet. Ich habe früher mal 6 Jahre in den USA in einer Notfallambulanz gearbeitet, oder? Und habe viele Fälle gesehen von Grippeerkrankten, die schwerste Lungenbefall hatten und gestorben sind in der Notfallambulanz. Da gab es keinen Fernsehsender und keine Presse, die sich drum gekümmert hat. Und plötzlich heute ist es, wenn jemand eingeliefert wird und hat ein bisschen Corona, oder? Dann sind dann 50 Kameras aufgerichtet und die Interviews werden so zusammengebastelt, dass alle Leute Angst bekommen, oh mein Gott, wenn ich das wäre, oder? Und diese Angst, oder haben wir ja beobachtet, wurde gezüchtet über das letzte Jahr. Und dann die einzige Lösung für die Angst, die uns angeboten wurde, war eben diese Impfung. Und wir verstehen die Leute natürlich, die keine Wissenschaftler sind, dass ihnen das so angeboten wird, dass es jetzt das Allheilverfahren ist. Wobei man doch mal beobachten muss, dass keiner der Impfstoffe wurde ausprobiert an Leuten unter der Altersgruppe unter 18, wird aber schon empfohlen in dieser Altersgruppe. Und dann vor allen Dingen wurden die Impfstoffe ausprobiert an der Altersgruppe unter 70 Jahren, also hauptsächlich bei mittelalterlichen oder jüngeren Leuten. Und die erste Gruppe, die jetzt mit diesem Impfstoff behandelt wird, ist genau die Gruppe, die nicht studiert wurde in den ganzen Zulassungsstudien. Und die Zulassungsstudien, keine von den Zulassungsstudien hat erfordert, dass der Impfstoff wirklich die schweren Verläufe verhindert. Die Studien haben nicht erfordert, dass der Impfstoff irgendeinen Tod verhindert. Ja, von den Impfstoffen wurde nur verlangt, dass oberflächlich gesehen eine Antikörpererhöhung besteht für 2 oder 3 Wochen hinterher. Und es sieht im Moment so aus, dass, ich kann ja einfach mal berichten, oder ich war selbst ja mit beteiligt, wir haben in den USA es geschafft, in den 80er Jahren, 90er Jahren, diese Stelle einzurichten, VAERS, V-A-E-R-S, das Vaccine Adverse Event Reporting System. Ja, das heißt, wo Ärzte melden können, wenn sie jemand geimpft haben und der Geimpfte erkrankt, kurz danach, dass es berichtet werden kann. Und wir beobachten habe damit gekämpft dafür, weil ich viel autistische Kinder behandelt, viele von denen den Impfschaden haben, oder von daher bin ich natürlich, was das Impfen angeht, schon ein bisschen vorgewarnt, oder? Und wir haben jetzt beobachtet, also in dem ersten Monat, in dem ersten Monat vom Impfen, haben wir, ich kann die genaue Zahl sagen, da gab es 11, 1170 Todesfälle nach der Impfung, also direkt danach, ein paar Stunden danach, auch bis zu ein paar Tagen danach, dann wird es dann unsicher, oder? Und dann ganz kurz meine eigene Naherfahrung oder die der Ehemann meiner Hauptassistentin, also ich habe in meiner Praxis in Seattle eine Hauptassistentin, ihr Ehemann, der Vater, wurde geimpft, eine Stunde später akuten Herztod, wurde dann über 20, 30 Minuten wiederbelebt, liegt jetzt mit schwerem Gehirnschaden im Bett zu Hause. Und wir haben versucht, den in diese Databasis einzugliedern, also zu berichten, dass er jetzt offensichtlich daran gestorben ist. Und die Antwort, die kam, ist, nein, wir können den nicht aufnehmen in unsere Databases, weil das war ja eine Stunde nach der Impfung, das ist zu lange. Das heißt, das war zufällig, dass er da gestorben ist. Und die Annahme ist im Moment, dass das Verhältnis etwa 1 zu 100 ist, dass es für jeden Fall, der dort berichtet ist, 100 Fälle gibt, die nicht berichtet sind. Und wir wissen jetzt aus Zeitschriften von der ganzen Welt, dass es gerade in den Altersheimen, wo geimpft wird, einen plötzlich Riesenanstieg von Todesfällen gibt. Und man kann sich als Deutscher dem nicht zu entziehen, wir hatten das schon mal in den 30er Jahren, dass in den Altersheimen und in den Heimen, wo Leute betreut wurden, die keinen Nutzen mehr für die Gesellschaft machten, euthanisiert wurden. Und man kann sich dem nicht entziehen, dass wir hier beobachten weltweit, dass gerade in den Altersheimen riesen Todeszahlen auftreten in den 2 Wochen nach der Impfung. Und es gibt auch schon Statistiken, die zeigen, dass dadurch die Kurve abweicht von dem normalen Verlauf, der in Altersheimen, natürlich in Altersheimen erwarten wir eine bestimmte Zahl von Toten über die Zeit, aber wir erwarten nicht, dass die Kurve plötzlich diesen Hockeyknick, wie so ein Hockey, wie nennt man das, Hockeyschläger, plötzlich diesen Knick macht nach oben. Das heißt, aber ich als Arzt bin nicht so sehr beschäftigt mit den Todeswellen. Ich bin beschäftigt mit den Leuten, die Querschnittslähmungen haben nach der Impfung. Ich bin sehr, sehr beschäftigt mit den Leuten, die chronische Müdigkeit haben nach der Impfung. Und im Moment die ersten paar Dutzende von Fällen, die wir in der Praxis betreuen, sieht es so aus, als ob diese Häufigkeit doch sehr viel höher ist, als es erwartet wird. Es gibt eine erste Statistik, die jetzt veröffentlicht ist, dass die Zahl der Nebenwirkungen, die berichtet wird, dass das über diese offizielle Regierungs-Internetseite, dass die Zahl der Nebenwirkungen von den Corona-Impfstoffen, und es sind die 3, Moderna, Pfizer und Astra, 40 Mal höher sind als die Zahl der Nebenwirkungen von der Grippeimpfung. Und das ist doch schon mal eine richtige Zahl. Und also wie gesagt, ich bin als Arzt mehr besorgt über die neurologischen Späterscheinungen, Spätfolgen, weil wir nun eben über meine Behandlung mit der Lyme-Borreliose und Epstein-Barr-Virus schon vertraut sind mit dem, was uns krank macht über längere Zeit und die Art, wie der Körper darauf reagiert. Und jetzt doch gerade bei den Geimpften eine Riesenzunahme ist davon. Es gibt natürlich, ich muss natürlich auch die andere Seite mal sagen, es gibt natürlich Leute, die die Impfung gut überstehen und scheinbar keine Nebenwirkungen haben. Bei AstraZeneca oder AstraZeneca ist ja dieser Impfstoff, der auf menschlichem Gewebe gezüchtet wird, ja, auf dem Gewebe von abgetriebenen Kindern, wird dieser Impfstoff gezüchtet und hergestellt. Das heißt, eigentlich für mich eine Art von Kannibalismus, aber das ist meine private Einstellung dazu. Das kann man so oder so sehen. Die beiden anderen Impfstoffe, Moderna und Pfizer, sind nicht auf menschlichem Gewebe gezüchtet. Die haben zwar Versuche gemacht mit menschlichem Gewebe, aber die Impfstoffe sind relativ sauber, was das angeht. Und es gibt natürlich Leute, die Impfung überleben. Und wenn man die relative Zahl anschaut, und diese Statistik wird nie einer von uns sehen, wie hoch ist die erwartete Zahl von Todesfällen durch den Coronavirus und wie hoch ist die Zahl der Toten durch die Impfung und ist die Impfung gerechtfertigt oder nicht.
Aber das wird Diskussionsstoff geben, das wird dann die Öffentlichkeit kommen, oder?
Sag das nochmal.
Das muss doch an die Öffentlichkeit kommen, über kurz oder lang wird diese Statistik hier überall verbreitet werden.
Ja, und das ist natürlich, sehen wir, dass die ganzen Regierungsstellen sich im Moment an allen Ländern, die wir beobachten, sperren, um die irgendwelche negativen Impfinformationen rauszubringen. Mhm. Wir haben heute gehört, dass der größte Aluminiumforscher Chris Exley an der Uni in England völlig mundtot gemacht wird und seine ganzen Konten gesperrt wurden heute Morgen, weil er nur den Satz gesagt hat, oder, dass keiner der Impfstoffe, die uns angeboten werden im Moment, die übliche Phase 3 der Forschung überstanden hat. Ja, dass keiner der Impfstoffe regelrecht zugelassen wurde. Nur dieser eine Satz hat ausgereicht, um ihn als Wissenschaftler völlig mundtot und arbeitsunfähig zu machen. Das heißt, es gibt im Moment keinen fairen Wettbewerb. Oder ihr wisst alle, dass YouTube und die ganzen Social Media sind inzwischen ja alle in einer Hand. Und jeder, der was sagt, was eine gewisse Impfunsicherheit erzeugt bei den Leuten, wird mundtot gemacht. Und erwarte ich natürlich auch in gewisser Weise, dass mir das passieren kann. Ich bin nicht gegen Impfungen. Ich bin nur dagegen, diese Impfung ist einfach aus ärztlicher Sicht völlig unnötig, weil wir gute Behandlungsmethoden hätten, wenn wir erlaubt wären. Und auf der anderen Seite bin ich dafür, dass man die Phase 3 der Forschung abschließen sollte, bevor weiter geimpft wird. Und im Moment sind Millionen von Menschen schon geimpft worden. Das kann man als Phase 3 zählen. Wieso warten wir jetzt nicht einfach auf eine Auswertung? Mal schauen, wie viele Leute haben lebenslange Schäden, wie viele hatten temporäre Schäden, wie viele sind gestorben? Und das im Verhältnis zu setzen mit der Zahl der erwarteten Corona-Erkrankungen.
Ich möchte vielleicht an dieser Stelle mal noch kurz eine Folie einblenden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier habe ich eine Brücke und diese Brücke wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,003% einstürzen. Das heißt, bitte bleiben Sie zu Hause. Und genau dieses Beispiel mit dieser Brücke beziehen wir uns jetzt auch mit dieser Wahrscheinlichkeit einer Infektion an Corona. Wir müssen zu Hause bleiben, weil die Brücke einstürzen könnte. So, jetzt möchte ich aber Ihnen noch etwas sagen, Herr Klingert. Wissen Sie, dass in Ungarn es Tests gibt und die ungarische Regierung hat gesagt, 80% unseres Volkes hat bereits Antikörper? Wieso höre ich das nicht? Ich gehe auch davon aus, dass wir 60-80% bereits Antikörper haben. Das heißt, wenn ich doch Antikörper habe, muss ich mich doch nicht impfen, oder?
Ja, das ist spannend. Die Weltgesundheitsorganisation, also diese eigentlich Privatorganisation von Mr. Bill Gates, hat ja die Lage ein bisschen verändert. Die haben die Definition von Herden. Bei der Impfung geht es immer um Herdenimmunität. Das ist genug, wenn genug Leute Antikörper haben gegen eine bestimmte Erkrankung, kann der Virus oder die Erkrankung sich nicht mehr von einer Person zur anderen weiter verbreiten. Und man hat Herdenimmunität, hieß früher einfach, okay, wenn Leute so und so viele Leute Antikörper haben, jetzt wie in Ungarn, dann heißt es, die Herdenimmunität ist da. Nein, nicht mehr. Seit 2 Monaten ist es geändert. Herdenimmunität besteht erst dann, wenn die Antikörpererhöhung aufgrund eines Impfstoffes entstanden ist. Aber das muss man sich mal überlegen. Das ist bei euch ansässig, die Schweizer, die Weltgesundheitsorganisation, oder, die diese Regeln geändert hat. Möchte ich vielleicht an der Stelle noch was Spannendes aussagen, oder? Wir wissen alle, dass die Art, wie die Corona-Toten berichtet wurden im letzten Jahr, dass da Schweinereien passiert sind. Aber ich möchte jetzt mal ganz offiziell sagen, wie das aussah. Das Center of Disease Control in den USA, das ist ja so die Mutterorganisation, die auch mit der Weltgesundheitsorganisation und den ganzen deutschen Fachverbänden zusammenarbeitet mit der deutschen Regierung. Oder die hat für 17 oder 20 Jahre bestimmte Schritte erfordert, wenn jemand stirbt und der Arzt muss einen Totenschein ausfüllen. Ich bin ja Arzt und habe das 1000-mal gemacht in meinen Jahren im Krankenhausarbeit, oder? Und da sind bestimmte Kriterien, die wir einhalten mussten, um den Tod zu berichten.
Ja.
Und nach dieser Methode, oder, hätte in einem bestimmten Zeitraum, es waren 6 Monate, die hier angegeben werden, hätte es in der USA 9.684 Tote gegeben. Aber im Februar hat das CDC zusammen mit der WHO die Bestimmungen geändert, wie der Tod registriert wird. Und dann wurde aus dieser gleichen Zahl von 9.600 Ungar-Toten wurde die Zahl 161.392 Tote. Das sind echte Zahlen, die veröffentlicht sind. Ja, das heißt, dass hier um etwa das 20-fache die Zahl, die Todesursache Corona angegeben wurde, das 20-fache über dem, wo es vorher angegeben worden wäre, hätte man nicht diese Anordnung verändert. Und ich möchte vielleicht das Letzte, was ich sagen will, ich weiß, wir sind zeitmäßig auch unter Druck. Die größte Schweinerei, die wir beobachten, ist, dass die Medien, der Gesundheitsminister in Deutschland, die WHO, dass sie alle mit einer Stimme arbeiten und Facebook und Google und diese ganzen Firmen verhindern, die Stimme der Wissenschaft, der wirklichen Wissenschaft hier durchzukommen. Lasst uns einfach die Fakten, die Zahlen mal anschauen und schauen, wo stehen wir überhaupt. Genau wie mit deiner Brücke, oder? Dass die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, ist mit Sicherheit geringer als die Wahrscheinlichkeit, im Autounfall zu sterben oder anderen vergleichbar. Oder jetzt eben über die Brücke zu gehen und am Einsturz der Brücke zu sterben. Und ich möchte auf der anderen Seite nicht verharmlosen, die von euch, die hier zuhören, die Leute verloren haben jetzt in der Corona-Krise. Das tut mir leid. Aber die wirkliche Schuldzuweisung, die ich gebe, ist an die ganzen medizinischen Gremien, die uns Ärzten verboten hat, die Mittel anzuwenden, die schon seit Dezember vor einem Jahr bekannt waren. Hydroxychloroquin, Citromax, Ivermectin, CDS, Ozon. Es gibt eine ganze Reihe, die in China schon bekannt waren im Dezember 2019, wo wir hätten Leute retten können.
Ja, die Chinesen haben es mit Shufeng Shidu gemacht, das ist eine TCM-Mischung, zusammen mit hochdosiertem Vitamin C. Und in China hört man auch nichts mehr, oder?
Man hört in den ganzen Ländern, die erlaubt haben, dass wir Ärzte die Corona-Kranken behandeln, ist die Krise praktisch seit hier vorbei. Nicht durch die Impfung, vor der Impfung, ja, als uns erlaubt wurde, uns Ärzten, die Patienten, die Erkrankten regelrecht zu behandeln mit den Mitteln, die bereits bekannt sind. Und die sind alle erschwinglich, die sind alle nicht teuer. Aber wir als Ärzte dürfen gar nicht drüber sprechen, oder? Das ist ja die größte Gemeinheit, oder? Wir als Ärzte haben kein freies Rederecht in den USA. In den USA gilt mein Sprechen als Commercial Talk. Und Commercial Talk is different from free speech und wird hochgradig reguliert. Ja, und ich sage ja nichts gegen die Impfung. Impfungen sind eine tolle Idee. Gentherapie ist eine tolle Therapie. Aber das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Und ja, vielleicht noch ein letztes, oder? Der PCR-Test, der heute immer noch ja als Grundlage verwendet wird für vieles, oder? Der Erfinder vom PCR-Test sagt, das geht so, dass man also die Substanz nimmt und ein bisschen Speichel, wo ein paar Viren drin sind, und dann mit dem PCR-Test gibt man Enzym dazu, das verdoppelt die Menge an dieser Fremd-DNA, die da drin ist. Und dann verdoppelt man es nochmal. Und nochmal und nochmal. Und man darf bis zu 25 Mal verdoppeln. Und dann ist genug von dieser DNA vom Virus plötzlich sichtbar, dass man es mit einfachen Methoden nachweisen kann. Jetzt hat die WHO auch hier wieder eine Ausnahme geschaffen. Im gleichen Februar letzten Jahres, dass für den Corona-Test muss 45 Mal dupliziert werden. Und dadurch hat mir plötzlich eine Riesenwelle von Corona-Infizierten. Und jetzt zeitgleich mit dem Einführen der Impfung hat die WHO es reduziert von 45 Mal duplizieren auf 25 Mal. Das heißt, um das Millionenfache die Sensibilität vom Test verringert. Das heißt, dass ums Millionenfache weniger Leute positiv aussehen werden als vorher. Und natürlich sieht es nachher in der statistisch fantastisch aus. Guck, hier fängt die Impfung an und plötzlich ist dieser Riesenzahlenrückgang an Neuerkrankten da.
Gut, hab das auch
letzte,
gehört,
was ich, das Letzte, was ich vielleicht sagen will, oder es kann durchaus sein, dass wir warnenden Wissenschaftler im Unrecht sind, ja, und dass die Zeit uns zeigen wird, dass die Impfungen eine tolle Idee waren, aber im Moment wird die so am, ja, wenn man das wie so ein, ja, wie ein Filter vorstellt, wir Ärzte, viele von uns sind eben an der Stelle, wo die Leute, wo es schiefgegangen ist, sich konzentrieren und wir den Eindruck haben, dass es sehr viel schlimmer ist als wir denken. Aber wenn ich persönlich, wenn meine Eltern noch leben würden und im Altersheim wären, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Rat, sie impfen zu lassen. Ich würde ihnen lieber hohe Dosen Vitamin D geben, Vitamin A, vielleicht ein bisschen, bisschen Ivermectin einschmuggeln und würde mit Sicherheit mich damit besser fühlen als dieses Experimentelle, was im Moment gemacht wird.
Ja, und vielleicht sollten wir die alten Leute auch wieder nach Hause nehmen, damit sie nicht ihren menschlichen Rechten genommen werden und eingesperrt werden und mit ihnen gemacht wird, was man will. Ich habe noch einen anderen Punkt, lieber Dietrich, mit dir zu besprechen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass zum Beispiel in Indonesien gedroht wird, ein Jahr Gefängnis für jeden Menschen, der sich der Impfung verweigert. Mir geht es jetzt da ein bisschen in der Diskussion auch darum, was macht Druck und diese Angstschnüren, diese Ängste, die entstehen mit unserer Psyche. Weil aus der Psychoneuroimmunologie wissen wir, da hatte ich gerade letzte Woche der Professor Schubert hier von Innsbruck, der hat mir gesagt, jede Krankheit entsteht, wissenschaftlich bewiesen, aus der Psyche. Und, und jetzt kommt die Angst.
Ja, ein ganz kurzes, was ich sagen kann, ist natürlich, ein Virus ist ja nicht wirklich lebendig. Es ist eine Vorstufe vom Leben, die nur lebendig wird in unserer Zelle oder in uns selber in Zusammenarbeit mit unserem System. Und jede Zelle in unserem Körper ist unter dem Einfluss von unserer Psyche. Die Psyche ist immer noch das herrschende, dominante Organ in unserem System, außerhalb vom Körper, größer als der Körper, weiser als der Körper. Und Angst ist wie ein Anästhesiemittel für unsere Psyche hier, dass wir die Angst lähmt, uns in Kontakt zu treten mit den höheren Einsichten, die wir haben, mit den höheren Anteilen von uns selber. Und diese Angstschürerei, die im letzten Jahr beobachtet wurde von uns allen in jeder Pressemeldung, in jedem Fernsehen, das war ja unglaublich. Sowas hat ja noch keiner von uns in seiner Lebenszeit erwähnt. Oder ich bin jetzt über 70 und muss einfach sagen, oh mein Gott, ja, meine Eltern kannten das aus der Nazi-Zeit, aber das ist jetzt sehr exponentiell noch besser und noch hypnotischer und noch durchdringender, was im Moment mit uns gemacht wird. Dann ganz kurz, aber hier auch noch ein bisschen Wissenschaft, oder? Qantas, die Luftlinie nach Australien, oder, verlangt jetzt, sobald es möglich ist, dass Leute ihren Pass zeigen, dass sie geimpft sind. Und was sich herausstellt, ist, dass Qantas gehört zum großen Teil vom Katar, also einem von diesen Emiraten. Und dieses Emirat hat Riesenanteile an den Impfaktien von den drei Hauptherstellern der Impfstoffe. Das heißt, hier sieht man wieder diesen schönen Zusammenhang. Und wir wissen, dass die Regierung von den Philippinen hochgradig unterstützt wird, weil Philippinen sind eben auch ein Muslimland und oder zum großen Teil katholisch, aber auch viele Muslims dort. Und haben große Kontakte nach Katar. Und da ist bereits beobachtet worden, dass die Delegationen von Katar und anderen Emiraten ein- und ausgehen an der Regierungsstelle in den Philippinen, sodass wir alle erwartet haben, dass dort der Impfzwang sehr, sehr schnell kommt. Weil das ist natürlich dann ein tolles Geschäft. Oder wenn man selber verdient an den Impfstoffen und dann Leute zwingen kann, sich impfen zu lassen, da schließt sich dann der Kreis super. Und wir wissen, dass diese... Ich bin, glaube ich, kein Conspiracy-Theorist oder so, aber wir wissen, dass es doch eine erstaunliche Hinweise gibt, dass diese Davos-Clique, also diese paar Reichen, die sich da regelmäßig treffen, doch im Moment alles sehr, sehr fest in der Hand haben und eigentlich die Welt steuern, vielleicht auch zum Glück zum großen Teil aus so einem missverstandenen messianistischen Jesus-Zwang in sich haben, dass sie die Welt mit Technologie heilen wollen. Das ist alles, ich bin Christ und für mich ist das alles krank und schlimm, was wir da sehen. Und spüre den inneren Auftrag, eben Widerstand zu leisten, da wo es notwendig ist. Und tue das auf meine kleine Art. Oder? Und
da bin ich dir sehr, sehr dankbar, lieber Dietrich, auch für deine Worte. Ich hatte gerade vor einer halben Stunde noch mit dem Dr. Karl Probst geredet. Wir hatten auch da über Thema Corona aufgewühlt und er meinte einfach den folgenden Satz: Wie erbärmlich ist doch der Mensch zu glauben, er müsse die Natur mit Impfungen perfektionieren. Ja, wenn ich mir das nur so durch den Geist gehen lasse, muss ich schon sagen, es ist schon verrückt, dass wir meinen, einen Erreger bekämpfen zu müssen, weil der Mensch sonst damit nicht umgehen könnte.
Ich könnte natürlich dagegen halten, auch wie ein guter Gärtner, oder? So ein bisschen Unkraut jäten und ein bisschen der Natur helfen, noch optimaler zu sein als sonst. Der Gedanke ist natürlich auch da, aber im Moment sehen wir nicht, dass diese Weisheit tief eingedrungen ist in die Köpfe von den Politikern und Gremien und Akademikern, die hier involviert sind. Aber ich kann auch den Zuhörern hier vergewissern, dass es genug von uns gibt. Es gibt sehr viel mehr von uns, als ihr denkt.
Ich möchte noch schnell in die Diskussion reingehen. Es war mal irgendwo im 18. Jahrhundert, da war die große Diskussion, ist es der Erreger oder ist es das Milieu? Da war dann irgendein Professor da, der hat dann ein Reagenzglas voller Keime getrunken, um zu beweisen, dass das Milieu entscheidend ist und nicht der Erreger. So, das hat sich ja eigentlich in Medizinkreisen doch durchgesetzt, das Wissen, dass das Milieu entscheidend ist. Das sagt ja auch die Epigenetik heutzutage, oder? Jetzt frage ich mich, warum konzentrieren wir uns heutzutage in allen unseren Denkstrukturen nur noch auf den Erreger und nicht auf das Milieu?
Naja, die Wahrheit ist, dass die Wissenschaft zwar das sagt, was du sagst, aber dass in den Köpfen, der Menschen immer noch der alte Gedanke ist, dass es der Erreger ist und nicht das Milieu. Béchamp hatte recht, das wissen wir schon lange, aber in den Köpfen von uns Menschen, so der oberflächliche Logik sagt immer, na klar, ist doch der Erreger, denn wenn ich mit keinem in Kontakt bin, der den Virus hat oder die Bakterien hat, dann werde ich auch nicht krank. Wahrscheinlich ist die Wahrheit schon irgendwo in der Mitte. Aber wie gesagt, die Impfungen, die im Moment angeboten werden, sind keine Impfungen. Nicht im Sinn der ursprünglichen Pockenimpfung von Jenner, oder? Jenner hat damals diese tolle, der hat einfach die Kuhpocken hat gesehen, dass Frauen, die Kühe melken, die diese Kuhpocken hatten, kriegten keine menschlichen Pocken. Und das war das Prinzip der Homöopathie, Ähnliches mit Ähnlichem zu behandeln. Das heißt, das Immunsystem wurde trainiert durch eine ähnliche Infektion und dann wurde das Immunsystem resistent gegen die schlimme Infektion. Und diese Impfstoffe, die wir heute haben, haben absolut nichts mehr damit zu tun, mit dieser Begeisterung, die damals auch aufgetreten ist, auch zu Recht, dass Jana es geschafft hat, die Pockenepidemie praktisch zum Stopp zu bringen. Aber leider ist, wie gesagt, die Impfstoffe heute sind Gentherapie, es ist keine wirkliche, sind keine wirklichen Impfstoffe. Mhm. Und die Erfolge müssen wir abwarten, was passiert. Mhm. Aber wie gesagt, mit den Einschränkungen, dass es im Moment keine fairen Berichte gibt, wo wir uns orientieren können. Ja, in England gibt es sogenannte Yellow Card Reporting System. Da habe ich auch versucht, meine Patienten anzumelden, bin überhaupt nicht reingekommen. Das heißt, alles, was da berichtet wird, ist von oben her gesteuert, was an Nebenwirkungen erlaubt ist und was berichtet wird. Mhm. Und sobald jemand stirbt oder was Ernstes passiert, kriegt man die Leute gar nicht rein. Ich kann hier aus Erfahrung sprechen als Arzt.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, die Sendezeit ist schon übergeschritten, kein Problem, wir gehen weiter. Ich hatte mal einen Virologen hier, der hat mir gesagt, dass er gelernt hätte, dass wenn man ein Virus hat und der mutiert und der mutiert und der mutiert, dass eigentlich eine Mutation immer eine schwächere Form ist vom Ursprungsvirus. Jetzt hört man nur noch von Mutanten, wie gefährlich der Mutant ist, viel gefährlicher. Es ist nichts bewiesen, es wird nur gesagt. Aber das widerspricht doch eigentlich der Lehrmeinung, oder?
Das entspricht jeder Beobachtung, die es bis jetzt gibt, oder? Ein Virus, der den Menschen, jetzt bei uns Menschen, der den Menschen tötet oder stirbt mit dem Menschen und kann sich nicht weiter fortbereiten, weiter ausbreiten. Und die Viren, die überleben, sind die, die es geschafft haben, ihr Genom so zu adjustieren, dass wir gesund bleiben, oder? Denn der gesunde Infizierte ist fähig, diesen Virus weiterzutragen. Es geht immer ums Leben, mhm. ums Leben und Überleben und viel Leben mhm. und viel, viel, viel. Mhm. Und je mehr Leute sterben an einem Virus, desto weniger und weniger und weniger mhm. kann der Virus sich ausbreiten. Und das heißt,
also der Virus will ja auch überleben. Der Mensch ist ja nur der Wirt. Das heißt, er wird ihn ja nicht töten wollen, oder?
Natürlich, der Virus hat auch ein Bewusstsein. Und das Bewusstsein wird immer lebensbejahend sein. Mhm. Ich will leben. Wie kann ich mit meinem Wirt umgehen, damit der Wirt lebt und damit ich lebe, oder? Mhm. Und diese Mutationen, jetzt können wir natürlich davon ausgehen, oder dass also diese eher wahrscheinliche Theorie, dass der ursprüngliche Coronavirus aus dem Labor kommt, gibt es ja im Moment eher Hinweise dafür, dass das stimmt, als dass es sich um eine natürliche Mutation handelt. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, oder? Wenn jemand diesen Virus gesät hat unter uns, dann was würde diese Person davon abhalten, einen neuen, noch schlimmeren Virus zu sehen? Und das heißt, viele von den Mutationen, die jetzt auf uns zukommen, da drin versteckt, könnten auch die sein, die mit Intention von woanders her kommen, nicht mhm. wirklich natürliche Mutationen sind, sondern mhm. menschengemachte Mutationen, mhm. vor denen wir dann Respekt haben sollten, wenn sie kommen.
Ich habe es verstanden. Aber eine natürliche Mutation müsste eigentlich schwächer sein.
Natürliche Mutation wird immer in Richtung pro Leben gehen.
Und das muss man sich jetzt auch auf der Zunge zergehen lassen, weil bei uns wird das Wort Mutant natürlich unglaublich angstströmend in unsere Köpfe gebracht. Und genau das, wenn es natürlichem Ursprung ist, ist es eigentlich nicht so. Dann habe ich noch etwas. Ich hatte einen Arzt hier, der hat eine Studie aus Amerika genannt, die auf D3 gemacht wurde. Irgendwie 190.000 Probanden auf D3 und haben dann den PSA-Test gemacht und festgestellt, dass die Leute dann nicht mehr positiv waren durch einen erhöhten D3-Spiegel.
Ja. PCR-Test meinst du?
Ah, PCR-Test, ja, genau. Mhm.
Ja. Ja, nein, das ist, wir machen natürlich seit Jahren schon diese Vitamin D3-Therapie bei unseren, bei allen. Also, das, ich selber nehme 10.000 Einheiten jeden Tag und es gibt keinen von meinen Patienten, der nicht hochdosiert mit D3 behandelt wird. Und wir haben natürlich jetzt unter meinen Patienten gut, oder? Ich habe 8 Ärzte, die mit mir zusammenarbeiten und jeder von uns hat hunderte von Patienten und wir haben bis jetzt keinen einzigen Patienten verloren durch die Corona-Krise, obwohl wir in Seattle sind, wo der ursprüngliche große Ausbruch war von von Corona. Und man hätte statistisch schon erwarten sollen, dass wir in unseren Patienten gut ein paar Todesfälle hätten. Aber es ist nicht passiert. Und ich kann jetzt über die Studie nicht mehr sagen. Es gibt ja immer mehr Hinweise, dass die prophylaktische Hochdosierung von Vitamin D3. Ich kenne das eine Paper und erstaunlich war, dass hier auch Dosen empfohlen wurden, die in die Nähe von 10.000 Einheiten pro Tag gehen. Ja, da wurde natürlich bei dieser Studie jetzt ein patentierbares Vitamin D3 genommen, damit die Studie bezahlt werden kann. Oder auch wenn man es dann umrechnet, ist die Dosis relativ hoch. Und wie gesagt, wir kennen keine Nebenwirkungen. Es wird ein bisschen kombiniert mit Vitamin K. Vitamin K ist das Antidot für die möglichen Nebenwirkungen von Vitamin D3. Mhm. Und dann gibt es eigentlich keine absehbaren Probleme. Und wir wissen, dass Freunde von mir in den USA, Dr. Mercola und andere, schon seit 20, 30 Jahren diese Riesendosen Vitamin D3 verordnen und immer noch danach suchen, wo ist jetzt der Patient, der die Nierensteine bekommt oder die Verkalkung von den Arterien bekommt. Und
ist nichts da.
Wir suchen auch immer noch danach, wo kommen diese vielen Warnungen her von Vitamin D3? Oh, müssen wir erstmal ein paar Studien noch machen. Wir lassen lieber mal nochmal 100.000 Leute sterben und warten ab auf 15, 20, 30 Studien, die jetzt gemacht werden müssen, um zu zeigen, ob es wirklich funktioniert. Mhm. Wie gesagt, die ersten Studien, die es zum D3 gibt, sehen sehr, sehr gut aus. Und
ich verstehe die Diskussion gar nicht, weil es gibt ja einen Normwert D3, den wir eigentlich im Blut haben sollten. Bei mir ist es so, ich muss jeden Tag 10.000 Einheiten nehmen, dass der nicht wieder reduziert, dass der nicht fällt, so eine Art Erhaltungsdosis. Und ich meine, wenn der Normwert ja von, ich nehme an, von euch Mediziner vorgegeben wird und wir im Volk den gar nicht erfüllen, dann brauchen wir doch diese Zugabe, um diese Norm zu erfüllen.
Absolut. Einmal so als ganz trockener Schulmediziner natürlich sagen, ja, natürlich, du sollst zumindest in der Mitte vom Normbereich sein mit deinem Vitamin-D-Spiegel. Aber dann würde ich halt trotzdem dann einschränken, als Wissenschaftler noch dazu sagen, naja, und wo kommen denn diese Normalwerte her? Weil die Normalwerte kommen aus Beobachtung von einer kranken Bevölkerung. Also es ist eine in einer kranken Bevölkerung ist der Normalspiegel eben in diesem Bereich. Oder ist dann die Frage, sollen wir wirklich in dem mittleren Normalbereich sein von kranken Leuten? Oder sollen wir nicht doch ein bisschen höher gehen, vielleicht an die obere Grenze vom Normalbereich? Dass es vielleicht der normalere Mittelbereich ist als der mittlere Mittelbereich. Ja, also, und da gibt es nun viele Argumente dafür, ganz wenig dagegen.
Das große Fernsehen in unserem Lande, ohne Namen zu nennen, hat gerade letzte Woche eine Sendung gemacht über D3 und festgestellt, dass es wirklos ist. Somit ist dieses Thema auch bei uns zu Lande eigentlich wieder mehrheitlich vom Tisch, leider. Ich möchte noch in einen Abschnitt reingehen, und zwar hatte ich mir mal so überlegt, ich habe das zusammen mit mehreren Ärzten gemacht, eine kleine Studie sind wir am machen, inwiefern ist der Schweizer bereits immun gegen den Virus? Wir haben einen Test gemacht, den Antikörpertest zu Corona und jetzt auch diesen sogenannten K-Zell-Test. Und ich glaube, das ist doch eine gute Alternative für die Menschen, die Ängste in sich haben, zu sagen, ich möchte nicht in der ersten Runde dabei sein beim Impfen, ich warte mal zu. Die könnten sich doch wahrscheinlich mit so einem Ausweis aus dem Labor, der etwas nachweist, doch sicherlich länger halten, bevor er irgendwo in diese Pflicht reinkäme, oder?
Naja, das ist wieder die Frage, oder? Dass die WHO bereits gesagt hat, oder? Dass wirkliche Immunität ist praktisch nur die durch den Impfstoff erzielt wird. Und die natürliche Immunität gilt nicht mehr. Das ist ja das, was ich vorhin schon...
Habe ich schon verstanden, aber welcher Immunologe, welcher Virologe würde sich jetzt da nicht sein ganzes Studium zur Seite legen und sagen, wieso habe ich überhaupt studiert?
Das ist eine Riesenfrage für uns Wissenschaftler alle, oder? Wozu haben wir diese vielen Jahre verbracht, um zu lernen, zum Beispiel um eine wissenschaftliche Arbeit zu lesen und zu verstehen? Und sehen jetzt, dass durch die Politik und die Medien die Dinge so missbraucht werden und so verdreht werden und so falsch, das ganze Volk, ganze Völker, ganze Länder in die falsche Richtung gelenkt werden. Das ist schon erstaunlich, aber es ist eben unsere Zeit und wir müssen innerlich damit zurechtkommen, oder? Und natürlich sorgfältig sein, welche Informationen wir aufnehmen und verarbeiten und wie wir es verarbeiten und was wir uns dann für Entscheidungen treffen.
Na, ich sage immer wieder, ein bisschen Medienhygiene tut uns besser, als irgendwie ständig uns zu entkeimen. Vielleicht noch abschließend, lieber Dietrich, vielleicht ein Appell von dir an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Was können Sie zu Hause tun, um Ihr Milieu zu stärken und eigentlich gesund, möglichst gesund dieser Sache entgegenzutreten? Gibt es da so ein paar pauschale Empfehlungen deinerseits?
Ja, so erstmal das Wichtige ist, so viel wie möglich, so lang wie möglich jeden Tag in der Natur verbringen. Ja, in der Natur, ich möchte jetzt nicht in die Wissenschaft gehen, aber wenn ich in den Wald gehe oder die ganze Mikro-RNA von der Ausscheidung von den Bäumen, sind so ein Instruktionsgebilde für mein eigenes Immunsystem. Das ist unglaublich, was dort möglich ist, oder? Mhm. Und das andere ist natürlich, wenn ich zu Hause bin, Vitamin D haben wir schon gesprochen. Wir nehmen auch immer Vitamin A dazu. 50.000 Einheiten am Tag. Vitamin C sollte mehrmals am Tag genommen werden, weil es kurzlebig ist in uns. Und dann habe ich natürlich meine eigenen Kräuter, die ich an meinen eigenen Workshops empfehle, bestimmte Kräutermischungen, die sich ergeben aus der wissenschaftlichen Literatur über die bisher bekannten Corona-Maßnahmen. Mhm. Schlafen ist super wichtig, oder? Und jetzt im Winter vielleicht ja eher noch leichter machbar als im Sommer. Was ich jetzt nicht verschweigen möchte und als vielleicht als Letztes bringen möchte, der Zusammenhang zwischen der elektromagnetischen Bestrahlung durch die WLAN-Anlagen, die viele von euch zu Hause haben, und dem aggressiven Verhalten von nicht jetzt nur von Coronaviren, sondern von Viren, Bakterien, Pilzen in unserem System, dieser Zusammenhang wird immer deutlicher in der Literatur, immer stärker. Und dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt zwischen 5G, 3G und Corona-Erkrankungen, ist völlig klar. Und es auch kein Zufall ist, dass der gleiche Herr Gates, oder, dass ihm die WHO gehört und dass ihm viele Medien gehören und dass ihm auch das 3G und 5G inzwischen fast zum großen Teilen gehört und der große Stimmrechte hat in den ganzen Dingen. Das hängt alles sehr, sehr zusammen. Und mein Appell an euch ist wirklich, wenigstens nachts die WLAN-Anlage ausstellen. Wenn es geht, die ganze Elektrizität zu Hause ausstellen, aber wenigstens die WLAN-Anlage ausstellen. Es gibt hier einen Riesenzusammenhang, den ich euch noch nicht beweisen kann, weil keiner von uns hat geschafft, irgendeine Studie zu veröffentlichen. Es wird alles blockiert. Aber blockierte Wahrheit ist immer noch eine Wahrheit, oder? Wer da blockiert, also das ist völlig irrelevant. Aber es war in jeder Zeit der Geschichte der Menschheit so, dass bestimmte Wahrheit war immer erlaubt zu sagen und unangenehme Wahrheit war nie erlaubt zu sagen. Und wir sind in der gleichen Zeit. Und ich erlaube mir, diese Wahrheit zu sagen, ja, dass die Zeit, die ihr am Computer seid, der nicht auf Airplane-Mode geschaltet ist, die Zeit, die ihr am Handy verbringt, die Zeit, die ihr im Haus verbringt mit WLAN-Anlage, spielt eine entscheidende Rolle, wie abwehrkräftig euer Immunsystem ist und wie es mit den Erkrankungen, die im Feld sind, umgeht. Und den wollte ich einfach noch unterbringen, diesen Satz, oder?
Das war auch ganz wichtig. Und ich möchte mich für deinen Mut, lieber Dietrich, ganz herzlich bedanken. Nur durch Menschen wie du es bist, ist es überhaupt noch möglich, dass man eine oppositionelle Gegendarstellung überhaupt bekommt für die eigene Meinungsbildung. Und ich bin erschüttert, eine Demokratie lebt davon, von zwei Sichtweisen, und im Moment gibt es nur noch eine, und das gibt es eigentlich nur in einer Diktatur und nicht in einer Demokratie. Deshalb danke, 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 lieber Dietrich, für deine weisen Worte. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte seien Sie versichert, dass diese Sendung eine oppositionelle Sichtweise darstellt. Bitte beschäftigen Sie sich mit allen diesen Inputs, die Sie heute gehört haben. Es ist nicht die Meinung unseres Senders, es ist nicht meine Meinung von heute, und es ist einfach eine Sichtweise, die wir Ihnen darstellen wollten. Ich muss Ihnen das leider sagen, auch zu unserem eigenen Interesse, geht nicht anders, so zahlt einfach diese Zeiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke fürs Zuschauen. Bitte verbreiten Sie diese Sendung so gut es geht an andere Menschen, damit sie auch eine oppositionelle Sichtweise mal gehört haben. Danke und auf Wiedersehen miteinander.